Das Erntedankfest soll uns ja daran erinnern, dass wir eigentlich ganz abhängig sind vom lebendigen Gott. Wir sehen ja schon gerade in der politischen Situation, wie schnell alles durcheinander kommen kann und wie abhängig wir generell sind von vielen Dingen, von manchmal von einer Person, die einfach einen Krieg anzettelt und alles geht bei uns drunter und drüber. Oder von einem unsichtbaren Virus, also unsichtbar ist er nicht, aber fürs menschliche Auge nicht zu erkennen, der die ganze Welt in den Bann zieht. Und da spätestens merkt man, wir sind gar nicht das Maß aller Dinge. Wir sind eigentlich ganz kleine, arme Würmchen, die abhängig sind von einem lebendigen Gott, der Gott sei Dank immer noch regiert und alles in der Hand hält und den ich heute euch besonders lieb machen will oder groß machen will. Das ist eigentlich mein größter Wunsch. Da kommt ein Pfarrer am Erntedankfest zu einem Bauern und er zeigt ihm voller Stolz seinen Hof und wie toll der ihn gewirtschaftet hat, zeigt ihm die Scheunen, alles voll und den Milchtank und so weiter. Und der Pfarrer ist total beeindruckt und dann sagt er ihm, denk daran, sagt er zum Bauern, denk aber daran, wem du das zu verdanken hast. Gott hat deine Arbeit gesegnet. Und da sagt der Bauer, das mag ja sein, aber sie hätten den Hof mal sehen sollen, als Gott ihn alleine bewirtschaftet hat. Also mit anderen Worten, der hat es nicht kapiert. Er dachte, er ist doch derjenige, der alles im Griff hat. Aber ich hoffe, dass wir ein bisschen ins Staunen kommen über unseren Gott, der uns einfach so reich beschenkt. Wir haben ja schon einiges heute Morgen gehört aus den Psalmen. Ich möchte auch ein paar Verse aus dem Psalm 145 lesen. Ab Vers 13. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was da lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Danke Gott und bete ihn an. Das ist mein Anliegen, dass wir das mitnehmen und dass wir das tun in unserem Leben. Gott danken, davon haben wir ja schon einiges gehört, und ihn loben. Für das, was er tut. Und hier sind so eine ganze Menge Dinge allein in diesem kurzen Text aufgezählt, was Gott tut. Er richtet uns auf, er versorgt uns, Gott ist uns nahe, er hört Gebet und er behütet uns. Vers 14 heißt es, der Herr hält alle, die da fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Wir haben ja im Help Center Menschen, die bei uns wohnen, die kommen aus irgendwelchen Krisen oder stecken gerade in einer Krise, ob das eine Glaubenskrise ist, ob das Borderline ist oder Depression oder irgendeine Psychose oder irgendwelche Süchte, Essstörungen, was auch immer, irgendwas. Oder sie haben einen Todesfall nicht verarbeitet oder sie haben ein kaputtes Elternhaus. Oder sie haben vielleicht auch nur einen zu kleinen Gott. Das kann auch schon eine Krise sein, einem Gott nachzufolgen, der so klein ist recht schwierig. Ich denke, es ist wichtig, dass uns Gott riesengroß wird, dass wir begeistert sind vom lebendigen Gott. Sehe ich gerade, oben sitzen ja ziemlich viele. Schön. Muss ich doch öfter mal nach oben gucken. Ist das schon lange so? Früher saßen alle immer unten, aber ich gucke euch auch manchmal an. Ich versuch's. Ist ja eh gut, nach oben zu gucken. Wir singen ja, ich denke, ihr kennt das Lied, in ihm ist alles, was ich brauche. Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Aber glauben wir das auch? Wisst ihr, was die beste Voraussetzung ist, um heil zu werden? Ich sag mal, egal von welch einem Problem, wenn man alles auf eine Karte setzt, auf diesen lebendigen Gott und von dem erwartet, jetzt ist Gott dran. Jetzt lasse ich mich nur noch von Gott aufrichten. Jetzt vertraue ich dem lebendigen Gott, der der Schöpfer aller guten Gaben ist, der diesen reich gedeckten Tisch, gut, das haben jetzt Menschen hingelegt, aber er hat dafür gesorgt, dass das alles wächst und die Kuh erschaffen, dass sie Milch gibt, wie wir heute Morgen gelernt haben. Also sie kommt nicht aus der Tüte, sondern aus der Kuh. Aber ich habe den Eindruck, Menschen haben oft einen zu kleinen Gott. Manchmal ist das ein richtiger Hampelmann, wo man denkt, Gott macht, was ich will. Ich kann einfach die Strippen ziehen und Gott soll nach meiner Pfeife tanzen. Im Psalm 147, Vers 4 heißt es, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Wisst ihr, wie viele Sterne es gibt? Also wenn man hochguckt, kann man, glaube ich, 3000 zählen, wenn es schön klar ist und man lange genug hochgeguckt hat und genug Zeit mitgebracht hat natürlich. Aber sie sind natürlich viel mehr, sie sind unzählbar. Ich habe die Tage, manches habe ich jetzt einfach übernommen, von Werner Gitt, der ist ja wahrscheinlich auch bekannt. Wir haben so ein YouTube-Video geguckt mit unseren Gästen. Wir haben ja ein Programm, den ganzen Tag über, auch bis abends versuchen wir die Gäste, denen was beizubringen, sie zu fördern, sie zu lehren und sie auch viel mit geistlichem Input zu füttern. Und von ihm habe ich das, was jetzt kommt. Der sagte, stellt euch mal vor, es gibt so einen schnellen Computer, der könnte in einer Sekunde 10 Milliarden Sterne zählen. In einer Sekunde 10 Milliarden. Also der bräuchte für die ganze Menschheit nur etwa, also keine Sekunde, nur 0,75 oder so viele Menschen, wie halt gerade leben. So lange würde er für die Menschen brauchen. Also keine Sekunde, in einer Sekunde 10 Milliarden. Wie lange würde dieser Computer brauchen, um alle Sterne zu zählen, die es vermutlich gibt? Was meint ihr? Wagt jemand eine Schätzung? Jemand, der nicht dieses YouTube-Video gesehen hat natürlich. Eine Stunde. Guter Versuch. Eine Minute, auch gut. Wo habe ich die Antwort? Ja. 200 Millionen Jahre. 200 Millionen Jahre. In einer Sekunde 10 Milliarden, 2 Sekunden 20 Milliarden, 3 Sekunden 30 Milliarden Sterne. 200 Millionen Jahre würde der Computer brauchen. Das ist ja nur geschätzt. Wahrscheinlich auf jeden Fall so viel sind es mindestens. Und Gott kennt sie alle mit Namen. Gott hat sie alle geschaffen. An einem Schöpfungstag. Jetzt könnte man denken, ja, stimmt es denn wirklich mit der Sechstageschöpfung? Ist ja schon ein bisschen kurz, also die Evolution, da ist mehr Zeit übrig. Da hatte Werner Gitt auch so einen tollen Gedanken, das hat mich total begeistert. Wenn jemand eine Aufgabe lösen soll, man gibt jemandem eine Aufgabe, eine Schulaufgabe, was auch immer, und der eine ist ziemlich schlau, der löst die Aufgabe relativ schnell. Und ein anderer ist recht dumm, oder sagen wir mal, nicht so schlau, der braucht viel länger. Wenn jemand unendlich intelligent ist, unendlich intelligent wie Gott, dann braucht er null Zeit. Null. Könnt ihr folgen? Und wenn jemand total dumm ist, braucht er unendlich Zeit. Also je schlauer, desto kürzer die Zeit. Das heißt, Gott braucht gar keine Zeit. Der hätte ohne Zeit die Erde schaffen können. Aber er hat sich 6 Tage Zeit genommen, um uns noch eine Lektion mitzugeben für unser Leben. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Die Evolution, könnte man jetzt fast sagen, die ist ganz schön dumm, oder? Die braucht ziemlich lange. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Stellt euch mal vor, Gott kennt alle Sterne mit Namen. Wenn man alle Sternennamen in ein Buch schreiben würde und alle Bücher auflisten würde nebeneinander, Buchrücken, also alle nebeneinander, ein Buchregal, wie lang wäre das Buchregal, wo alle Sternennamen drin sind, also in jeder Zeile des Buches, auf jeder Seite, alles voll mit Namen. Das ist unvorstellbar. Wagt da jemand eine Schätzung? Es gibt einen Stern am Himmel, der ist 8,6 Lichtjahre entfernt, der Sirius. 250 Mal die Strecke zum Sirius und zurück, Buch an Buch. Ich habe hier eine Taschenlampe mit. Nach unserem Empfinden ist es ja so, wenn ich hier drücke, seht ihr schon das Licht. Es ist aber nicht so. Das Licht braucht Zeit. 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn ich jetzt um die Erde leuchten könnte mit diesem Lichtkegel, das geht ja nicht, so hell ist es nicht, aber wenn es ginge, in einer Sekunde, wer rechnen kann, ungefähr 8 Mal um die Erde ist das Licht gekreist. 8 Mal in einer Sekunde. 8,6 Lichtjahre ist der Sirius entfernt. So viele Bücher. Unvorstellbar. Wie groß ist denn unser Gott? Ich hoffe, euch platzt langsam der Kopf und ihr seid noch mehr beeindruckt, wie groß Gott ist. Und der richtet uns auf. Dem sind wir wichtig. Wenn das jemand begriffen hat, du glaubst gar nicht. Wir hatten am Freitag so eine Dankesrunde im Help Center. Wir machen immer Freitags Gebetsstunde. Also wir beten sowieso insgesamt sehr viel. Aber am Freitag immer mit den Gästen zusammen 1 Stunde. Und dann haben die Gäste alle erzählt, wie groß ihnen Gott wurde in der vergangenen Woche. Und das in einer Woche, wo wir wegen Krankheitsausfällen zu wenig Mitarbeiter hatten und uns gar nicht so richtig um die Gäste kümmern konnten, wie wir es gern getan hätten. Aber Gott hat sich scheinbar um sie gekümmert und hat sie aufgerichtet. Und sie waren begeistert von Gottes Größe, von Gottes Liebe, von Gottes Treue, von Gottes Versorgung. Und das wünsche ich mir, dass wir mehr und mehr begeistert sind von dem, was Gott tut. Der richtet uns auf und er versorgt. Vers 15, 16, alle Augen warten auf dich, du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was dann lebt, nach deinem Wohlgefallen. Da könnten wir ja viele Stellen noch dazu nehmen zu diesem Text. Wir wissen ja, dass Gott uns versorgt, aber glauben wir das wirklich oder ist vieles manchmal nur so Theorie oder wir singen davon oder wir sagen, das gilt eigentlich schon, aber ich erlebe es in meinem eigenen Leben dann doch nicht unbedingt. Aber Psalm 23 sagt das ja auch so schön, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das heißt, vielleicht hört es uns da auf, aber mir mangelt es doch an so vielem. Na, vielleicht denken wir auch falsch. Vielleicht haben wir auch Bedürfnisse, die irgendwie gar nicht so nötig sind. Wir sollten von Gottes Wort her leben und glauben und das Wort ernst nehmen. Wenn hier steht, mir wird nichts mangeln, dann empfinde ich vielleicht Mangel, aber ich empfinde dann eben falsch. Das klingt jetzt hart. Ich weiß, man kann schwer krank sein, man kann irgendein Leid haben, man kann irgendwas haben. Das will man vielleicht unbedingt loswerden oder man empfindet eben nun mal jetzt gerade einen Mangel, aber wir können auch sagen, danke Herr, dass du mich versorgst. Du gibst mir alles, was ich brauche. In ihm ist alles, was ich brauche. Vertrauen wir Gott, dass er uns versorgt? Nicht nur mit dem Essen, was wir jetzt vor uns haben. Wir haben ja da gar nicht so die große Not, weil wir sind nicht vom Krieg betroffen. Wir leiden ja wahrscheinlich noch keinen Hunger, die wir hier sitzen. Wir kennen den Mangel ja eigentlich gar nicht. Und wahrscheinlich war auch kaum jemand von euch noch im Zweiten Weltkrieg dabei, wo es wirklich Mangel gab. Aber wir können das trotzdem durchbuchstabieren, vielleicht jetzt schon üben, falls mal eine Krisenzeit kommt und trotzdem uns klammern an Gottes Wort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er versorgt. Oder Matthäus 6, wir sollen uns nicht sorgen, um was wir essen und trinken, womit wir uns kleiden. Wir sollen uns nicht sorgen, das, was wir so gerne tun, das Sorgen, das tun wir so gerne, aber wir sollen es nicht tun, sondern wir sollen nach Gottes Reich trachten. Das soll unsere Sorge sein. Hauptsache Gottes Reich wird gebaut. Hauptsache Gott wird groß in meinem Leben. Hauptsache ich stehe Gott zur Verfügung mit dem, was ich bin und habe. Ich gehöre doch ihm. Halleluja, ich bin sein. Ich habe einen allmächtigen Gott. Einen allwissenden Gott und einen allgegenwärtigen Gott, der noch in mir wohnt. Der mir nahe ist. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen, heißt es in Vers 18. Ich denke, dieses Anrufen könnte man mit der Bekehrung gleichsetzen, weil da rufen wir ja den Namen des Herrn zum ersten Mal an. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Aber eigentlich sollte das immer dabei bleiben, dass wir Gott anrufen und anflehen, weil wir ihn brauchen, weil wir ihn nötig haben, weil wir bedürftige Menschen sind. Natürlich sind wir in unserem Land nicht so bedürftig wie in vielen anderen Ländern, die um ihr Leben bangen oder die vielleicht als Moslems dann um ihr Leben fürchten müssen, weil sie von der eigenen Familie verfolgt werden. So ein Leid haben wir ja gar nicht. Aber trotzdem das Bewusstsein, wir sind bedürftige Menschen, wir brauchen Gott. Und Gott sagt uns, er ist uns ganz nah. Ja, wie nah ist er uns denn? Der hat ja Wohnung genommen in uns. Das ist doch der Wahnsinn. Der allmächtige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, mit den, wo ein Computer 200 Millionen Jahre braucht, um alle Sterne zu zählen, obwohl es schneller gar nicht geht, als der es kann. Der wohnt in meinem Herzen. Boah. Gott war sich nicht zu schade, den Himmel zu verlassen, Mensch zu werden, Baby zu werden, in diese Welt zu kommen. Aber ich finde es fast noch demütiger, als Mensch zu werden und Baby zu werden, dass er eingezogen ist in mein Herz, was so durch und durch böse ist. Wie deins auch. Wir sind durch und durch verdorben. Jesus kam in diese Welt, als wir noch Sünder waren. Wir sind Feinde Gottes. Aber Jesus war sich nicht zu schade, in uns Wohnung zu nehmen. Und er ist uns ganz nah. Das heißt, wir wissen ja manchmal nicht, wohin mit unseren Sorgen. Und vergessen dabei, Jesus ist so nah, dass wir nur loslassen. Wir müssen gar nicht, es gibt zwar den Vers 1. Petrus 5,7, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Aber was ist mit denen, die nicht gut werfen können oder keine Arme haben oder gelähmt sind? Wir müssen nur loslassen. Jesus ist schon da. Jesus ist schon in mir drin. Ich darf entspannen. Gott sorgt für mich. Gott ist da. Gott ist mir nah. Psalm 139 sagt es ja auch so schön. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sie ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gott weiß alles. Gott kennt alles. Gott kennt mich doch durch und durch. Und wie ermutigend ist das jetzt für mich als Mensch mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Krisen, mit meinen Sorgen zu wissen, ich habe einen allmächtigen Schöpfer dieser Welt, der nicht nur für die Ernte sorgt, der sogar in mir wohnt und mich von innen her verändert. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich brauche es nicht mal selber tun. Wir meinen ja oft, wir müssen Gott beeindrucken mit dem, was wir tun und können und sind und mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Nein, Gott möchte nur, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir kapieren, er wohnt in mir und er verändert mich auch von innen her. Und er erhört Gebet. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Gibt es viele andere Stellen. Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Natürlich gibt es auch Bedingungen, vielleicht sagen wir jetzt, ja, meine letzte Gebetserhörung liegt schon eine ganze Weile zurück. Aber beten wir so denn, wie vielleicht das Vaterunser uns das vorschreibt? Da heißt es, dein Reich komme. Wollen wir das überhaupt? Haben wir nicht so gern unser eigenes Reich aufgebaut, wo wir regieren, wo wir das Sagen haben, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, auch in meinem Leben, Gottes Wille geschehe. Es geht nicht darum, dass mein Wille geschieht, sondern dass mein Wille mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Ich sollte wollen, dass Gottes Wille geschieht. Und ich sollte auch beten, dass Gottes Wille geschieht. Und das sollte ich mir bewusst machen. Es geht auch bei Gebetserhörungen nicht darum, dass ich das bekomme, wofür ich bete, sondern dass damit Gott groß gemacht wird, dass damit Gott geehrt wird mit meiner Gebetserhörung. Dass die Ehre gehört immer Gott. Ich habe mir vor einiger Zeit, ja, jetzt gerade im Sommer, ist noch gar nicht lange her, einen Audi A3 gebraucht. Der steht da draußen, 10 Jahre alt. Der alte Audi A4 hat seinen Geist aufgegeben. Ziemlich plötzlich musste ich den fast verschrotten lassen, war plötzlich nichts mehr wert, Motorschaden. Und habe ich mir beim Händler auf die Schnelle ein Auto über mobile.de gekauft. Anschließend, so kleine Mängel gibt es ja manchmal, also die Reifen waren schon ziemlich abgefahren, dachte ich, gut, bringe ich in die Werkstatt, lass neue Reifen aufziehen und habe meinen Werkstattchef, also die Werkstatt meines Vertrauens ist es, habe den gefragt, er soll doch mal das Auto durchchecken, ob alles in Ordnung ist, dann kann ich das ja bei dem Händler nochmal reklamieren, wenn er was findet. Und dann einen Tag später teilte er mir mit, ja, der Audi hat 4 Felgen, die gar nicht zum Fahrzeug passen. Und auch die Reifengröße passt nicht, also die ist nicht erlaubt. Und dann hat er noch die Achsmanschette vorne links, hat einen Riss, also der tritt schon fett aus. Und jetzt stand ich da und dachte, so ein Mist. Jetzt hat man endlich wieder ein Fahrzeug und gleich so ein Ärger. Weil das war 1,5 Stunden Fahrt bis Limburg von Marburg. Also hin und zurück sind schon 3 Stunden. Wenn ich jetzt das Auto hinbringe, damit der Händler das repariert oder umbaut, muss ich es nochmal holen. Sind 6 Stunden, die mir fehlen als Arbeitszeit. Plus Auto leihen, um da hinzufahren. Das wären auch nochmal 120 Euro gewesen und der Ärger, der damit verbunden ist, und hat mich ziemlich geärgert. Ich habe dann dem Händler eine E-Mail geschrieben und daraufhin hat er aber nicht geantwortet. Und jetzt lag ich dann abends im Bett und habe angefangen zu grübeln und mir Gedanken zu machen. Wer weiß, ob der Händler überhaupt das einsieht, dass er das ändern muss. Wer weiß, ob der nicht 1000 Ausreden hat und vielleicht muss ich noch vor Gericht gehen, aber das will ich ja gar nicht unbedingt. Also habe mir einfach so einen Kopf zermürbt und bin dann einer, der da im Bett liegt und gerne grübelt, und dann konnte ich natürlich nicht einschlafen. Was macht mir jetzt? Aber Gott schenkte mir dann ein Wort. Ich wusste gar nicht, dass ich das auswendig kenne, aber steht in Psalm 42 und 43 gleich dreimal hintereinander. Eigentlich ein Wort für Depressive, aber das hat mir auch gerade gut getan und ich war auch in einer niedergeschlagenen Stimmung. Da heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Und genauso ging mir es. Was betrübt? Ich war total betrübt. Ich war total frustriert und ärgerlich und über den Zustand meines Fahrzeugs, über den Händler und. Aber das war genau der Vers für mich. Was betrübst du dich, meine Seele? Gott sagt mir, warum? Was machst du denn? Dir Sorgen? Harre doch auf Gott, harre doch auf mich. Denn du wirst mir noch danken. Ich war sofort getröstet, habe gesagt, das mache ich jetzt. Ich kann ja nicht immer nur davon predigen, ich muss das jetzt auch durchbuchstabieren, was ich von der Kanzel sage. Ich harre jetzt auf Gott, ich will nicht mehr betrübt sein und ich bin gespannt, wofür ich dir bald danken werde, großer Gott. Und dann konnte ich einschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich meinen Arbeitskollegen beim Frühgebet erzählt, ja, was ich ja so nachts erlebt habe und dass ich mich jetzt an Gott klammere, habe schon totalen Frieden und bin gespannt, was Gott jetzt tut, habe ich noch so groß posaunt. Ich werde ihm noch danken. Wir können ja jetzt schon danken für alles, aber zu wissen, es gibt immer noch mehr Grund zu danken. Ich habe dann den Händler angerufen und ihm die Lage geschildert. Und dann sagte er, es war am nächsten Tag, kein Problem, er kommt vorbei und zieht mir 4 neue Felgen und neue Reifen auf vor Ort. Ich muss also nicht hinfahren. Und dann kam der tatsächlich vorbei und brachte 4 neue Felgen mit aufgezogenen Reifen. Und dann gab er mir noch Geld, um die Reparatur zu bezahlen. Die hätte er eigentlich selber machen sollen. Das wäre dann für ihn günstiger gewesen. Aber er hat gesagt, hier, damit er nicht extra kommen muss, gebe ich dann noch, also vom Kaufpreis hat er mir einfach was zurückgegeben. Und das Schönste ist, ich hatte vorher 16 Zoll Felgen, das ist jetzt für die Männer, habe jetzt 17 Zoll Felgen. Also die sehen viel besser aus. Und statt 205er Reifengröße habe ich 225er Reifengröße, also breitere Reifen. Und statt abgefahrenem Profil habe ich jetzt neues Profil. Ist Gott nicht gnädig? Wie schön, dass ich so ein Problem hatte. Sonst hätte ich ja die alten Reifen gehabt. Denn ich werde ihm noch danken. Verstehen wir? Wir können manchmal einfach Gott beim Wort nehmen. Was betrübst du dich? Das ist nie richtig, sich zu betrüben. Das ist nie richtig, frustriert zu sein. Das ist nie richtig, entmutigt zu sein. Gott entmutigt uns nicht. Gott malt sich uns vor Augen, wie groß, wie wunderbar, wie herrlich er ist, wie allmächtig, wie allwissend. Der kommt doch mit uns schon klar, oder? Der hat doch nicht nur Essen für uns, wir können uns ja jetzt schon freuen, nachher aufs Mittagessen. Und denkt dran, das ist nicht nur Gott, der uns versorgt, sondern Gott ist uns nah, der wohnt in unserem Herzen. Gott richtet uns auf, Gott ist allmächtig. Gott erhört Gebet. Und das Letzte, der Punkt 5, Gott behütet uns. Gott behütet, Vers 20, alle, die ihn lieb haben. und wir vertilgen alle Gottlosen. Das ist vielleicht manchmal ein Trost, wenn wir Prass haben auf irgendwelche Menschen, die uns was Böses antun. Das ist auch Gottes Sache. Rächt euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, heißt im Römerbrief, Kapitel 12. Das ist Gottes Sache. Der wird schon gerecht richten. Aber wir dürfen uns vom Herrn aufrichten lassen. Wir dürfen wissen, Gott behütet uns. Gott ist mein Schutz, meine Hilfe, meine Burg. Ganz viele Stellen in den Psalmen, die das zum Ausdruck bringen. Gott behütet uns. Vertrauen wir doch ihm in jeder Hinsicht. Unsere Hauptaufgabe im Help Center. Wir sind ja keine Profis, wir sind keine Therapeuten, wir sind einfach Christen, also die Mitarbeiter. Wir haben 17 Mitarbeiter im Help Center im Moment. Und wir kriegen die schwersten Fälle, die man sich vorstellen kann. Also die wurden teilweise von Ärzten aufgegeben, weil die so neben der Spur sind. Und manchmal austherapiert oder keine eben hoffnungslose Fälle. Aber es gibt keine hoffnungslosen Fälle beim lebendigen Gott, der die Sterne alle mit Namen kennt. Der mich kennt durch und durch. Der sieht mich jetzt schon bei sich im Himmel. Ich muss jetzt hier leider noch auf Erden ein paar Jahre leben. Leider ist jetzt relativ, also leider im Vergleich zum Himmel. Ich lebe schon gerne, versteht es hoffentlich. Aber Gott kennt mich. Gott steht außerhalb von Zeit und Raum. Und was wir tun mit unseren Gästen, wir machen ihnen Gott groß. Und ich habe es ja schon von der Woche erzählt, vom Freitagsgebet. Wenn Menschen Gott erkennen, wie groß, wie wunderbar, wie herrlich, wie allmächtig, wie allwissend er ist, wenn sie begeistert sind von Gott, dann hören sie auf, um sich selber zu drehen, weil das ist das Hauptproblem bei fast allen Problemen, die es gibt auf der Erde. Das Hauptproblem, er dreht sich im Kreis um sich selbst, um seine Krise, um sein Leid, um sein, keine Ahnung, Selbstmitleid, Depression, ich war ja selber depressiv, man dreht sich nur im Kreis und es geht immer nur nach unten. Wir müssen auf Gott schauen. Der kann alles, außer sündigen. Der wird schon mit mir fertig. Und wir erleben, dass wir Menschen heil werden, weil sie diesen Gott erkennen, der alles für sie tun kann. Aber sie müssen aufspringen auf den Zug. Wir müssen Jesus nachfolgen. Viele humpeln Jesus hinterher, weil sie nicht bereit sind, Sünde zu lassen, Bindungen zu lassen, die wie so eine Kette an ihnen ziehen, so eine Kugel, die man vielleicht mit sich schleppt, wie es früher der Fall war bei Gefängnisinsassen. Da kommt man natürlich nicht vom Fleck. Da tut's weh, Jesus nachzufolgen, weil die Kugel einen zurückhalten will. Wir müssen loslassen, bereit sein, Herr, regiere du in mir. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Und das wünsche ich mir, so auf Gott zu schauen. Also nicht nur zu danken. Danken ist schon was Großes, sondern vielmehr zu staunen, ihn anzubeten. Und das, wir haben ja schon gehört bei der Kinderstunde, das ist eine Haltung, die Haltung des Dankes und die Haltung auch der Anbetung. Gott groß machen in unserem Leben. Ich gehöre ihm. Er kann alles. Er ist allwissend. Er kennt mich. Er liebt mich. Er gebraucht mich. Und das wünsche ich mir. Danke Gott und bete ihn an. Es gibt so viele Gründe. 1000 Gründe. Sonst liest Gottes Wort, klammer dich an seine Verheißung, was Gott alles getan hat. Er richtet auf, wenn ja allein in dem Vers, in dem kurzen Psalmwort schon so viel steht, er richtet uns auf, er versorgt uns, er hört Gebet, er ist uns nahe, er beschützt uns. Und dieser Psalm ist ja eingebettet auch in Anbetung. Es fängt ja so an, ein Loblied Davids, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Das sind die ersten drei Verse. Und der letzte Vers, mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Es geht um das Lob Gottes. Im Himmel sind wir eh voll davon. Dann loben wir Gott den ganzen Tag. Und das können wir hier schon üben. Das ist so befreiend, so entspannend und macht uns glücklich. Ich verspreche es dir. Aber du musst diesen Gott natürlich kennen. Und vielleicht sitzt du hier und kennst sie noch nicht mal. Hast sie noch nie angerufen. Ich weiß, es ist demütigend. Man muss kapitulieren. Ich muss kapitulieren, weil ich erkenne, ich krieg mein Leben einfach nicht in den Griff. Ich krieg's nicht gebacken. Ich krieg meine Sünde nicht gebacken. Ich krieg gar nichts hin. Wir wollen nicht kapitulieren. Wir wollen thronen. Wir wollen am liebsten selber angebetet werden. Ich möchte Ehre bekommen. Hier, mein Buch. Guckt mal, lies das. Da steht was von mir drin. Nein, das soll Gott ehren. Ich hätte es lieber gar nicht vorgestellt. Alle Ehre gehört ihm. Ich bin sein Werkzeug, sein Geschöpf. Und wenn er so viele Sterne geschaffen hat, wer bin ich denn eigentlich? Ja, genau. Und trotzdem hat dieser Gott mich nicht nur lieb, sondern er wohnt in meinem Herzen. Aber dazu musst du ihn einladen, musst sagen, Herr, komm in mein Leben und mache alles neu. Das lässt er sich nur zweimal sagen. Dafür ist er gekommen, als Retter und als Heiland, der dich heil macht, richtig heil. Vielleicht wird kein Bein nachwachsen, wenn du es vom Unfall verloren hast. Aber du kannst auch mit einem Bein ein glücklicher Nachfolger Jesu sein. Und Gott sorgt dafür, dass du mit einem Bein genauso schnell bist wie die anderen mit zweien. Ganz bestimmt. Ich wünsche mir, dass wir Gott erkennen, dass wir begeistert sind vom lebendigen Gott, dass wir ihn anbeten und einfach dankbar sind für alles, was er in unserem Leben getan hat und auf der ganzen Welt. Amen.